Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Christian Hartmann ist promovierter Historiker. Er beschäftigt sich seit langem mit dem Dritten Reich und dem Nationalsozialismus und hat sich in den letzten Jahren speziell gekümmert um das Hitlerbuch Mein Kampf. Guten Morgen erstmal und herzlich willkommen. Eine schwierige Aufgabe, Herr Hartmann, denn dieses Buch war lange verboten oder ist immer noch in Deutschland verboten. Das ändert sich zum 1. Januar des Jahres 2016. Sie bringen zusammen mit Kollegen eine editierte, kritische Ausgabe von Hitlers Mein Kampf raus, haben logischerweise viel Lebenszeit investiert. Was ist die wichtigste Erkenntnis der letzten Jahre für Sie?
Naja, dass ein altes, gebildetes, kultiviertes Volk auf sowas reingefallen ist. Auf so ein Buch und vor allem auf solch einen Autor.
Was hat Sie da, was den Autor angeht, am meisten erschüttert?
Dass ein Mensch, der eigentlich so aus unserer kulturellen Überlieferung rausfällt, dass der so viel Macht mit so kruden Thesen erreichen kann. Also das ist wirklich, wenn man auch in dieser ganzen zeitlichen Distanz jetzt dieses Buch nochmal liest, es ist schon erschütternd.
Ja? Ja. Muss, um sozusagen einen Satz aus den 80er Jahren aufzugreifen, muss die Geschichte des Dritten Reiches neu geschrieben werden nach dieser Lektüre?
Auf gar keinen Fall. Also das wäre auch schlimm. Ich meine, wir haben hier seit 70 Jahren Zeitgeschichtsforschung und die hat sehr, sehr viel erreicht. Und gerade was das Dritte Reich angeht, wissen wir auch sehr, sehr viel. Was allerdings sich doch ein bisschen ändern könnte, ist, dass die Bedeutung Hitlers jetzt doch noch mal stärker akzentuiert wird. Es ist ja lange diskutiert worden, ist das ein schwacher Diktator? Und sagen wir mal, jetzt gerade nach dieser langen, intensiven Lektüre dieses Buches ist mir doch klar geworden, der Mann setzt um, was er schon lange geplant hat.
Das ist Ankündigung.
Das ist Ankündigung in einem ganz großen Sinne.
Sie müssen ja oder Sie mussten ja, denke ich jedenfalls, wenn Sie sich mit so einem Buch beschäftigen, auch versuchen, in den Kopf dessen, der es geschrieben hat, reinzudenken. Wie schwer oder wie einfach ist Ihnen das gefallen?
Das geht relativ einfach. Also Sie müssen im Grunde genommen rekonstruieren, wie hat dieser Mann gelebt und vor allem, und das ist eigentlich die Hauptfrage, was die Wissenschaft immer wieder umgetrieben hat, Sie müssen ergründen, was der Mann gelesen hat. Und da haben wir einfach eine vorzügliche Bibliothek im Institut, die auch diese ganzen, so, das ist ja so eine Heftchenliteratur, auf dem dieses Weltbild gründet. Und da haben wir sehr, sehr viel. Und wenn man das dann mal sich da so einliest, dann versteht man eigentlich, woher er diese kruden Vorstellungen hat.
Mein Kampf ist ja nicht zuletzt deshalb bis heute verboten, weil man die Befürchtung hat, dass diejenigen, die es lesen, Anhänger dieser alten Ideologie werden. Sehen Sie diese Gefahr heute im Jahr 2015 noch?
Eher nein. Also ich halte das Buch eigentlich nicht mehr für gefährlich. Es ist natürlich ein extrem unappetitliches Buch, es ist ein antisemitisches, rassistisches Buch, aber es ist in einer ganz bestimmten Situation entstanden, vor 90 Jahren. Und da sind Themen drin, wie die Rheinlandbesetzung durch die Franzosen oder der Dawes-Plan. Das sind Schlagworte, mit denen heutzutage eigentlich kaum jemand was anfangen kann.
Am 1. Januar des Jahres 2016 kommt die von Ihnen editierte, kritische Ausgabe von Hitlers Mein Kampf in die Buchhandlung. Die Rechtslage, Herr Hartmann, aktuell ist noch die, der Freistaat Bayern hat die Urheberrechte und verliert sie jetzt zum Jahresende. Was passiert dann?
Ich meine, im Grunde genommen ist es die klassische Copyright-Regelung, 70 Jahre nach dem Tod des Autors, und das ist also sozusagen ab Jahresende, wird erlöscht das Copyright und jeder kann theoretisch dann dieses Buch nachdrucken. In unserem Fall wissen wir das eigentlich nicht genau, weil man könnte sich auch vorstellen, dass die Politik noch eine Regelung trifft, dass das eine volksverhetzende Schrift ist und dass nur wissenschaftlich kommentierte Ausgaben rechtens sind. Diese Regelung, die steht aber noch aus.
Aber es gibt schon Ankündigungen von maßgeblichen Politikern, die in diese Richtung tendieren. dass man das nicht als Geschäft machen kann und auf die Auflage und auf die Kohle guckt entsprechend. Die bayerische Staatsregierung und der Ministerpräsident haben, wenn ich das von außen so betrachten darf, eine etwas uneinheitliche Haltung gezeigt. Erst haben sie ihr Projekt gefördert und dann haben sie Ende 2013 gesagt, das Projekt ist beendet. Erklärung?
Die Erklärung kann ich natürlich nicht liefern. Auf jeden Fall, diese Entscheidung hat uns völlig unvorbereitet getroffen. In meinem Fall auch insofern, ich war gerade auf der Reise nach Israel, nach Yad Vashem, das Museum für den Holocaust, das zentrale Museum. Und ich wollte da unser Projekt vorstellen und das ist natürlich schon ein ziemlicher Nackenschlag, wenn dann plötzlich da so eine Meldung reinplatzt. Ich meine, im Grunde genommen wird an der Haltung der bayerischen Staatsregierung eigentlich deutlich, was für ein heißes Eisen das ist und nach wie vor, welche Schwierigkeiten wir eigentlich mit unserer Geschichte immer noch haben.
Ja. Auf der anderen Seite kann man ja Mein Kampf im Internet sich zu Gemüte führen oder möglicherweise auch runterladen. Ich weiß nicht, in welchen Buchhandlungen überall auf der Welt, in welchen Antiquariaten man das kaufen kann.
Es ist gruselig. Also zunächst mal, das Buch ist im Internet und damit in der Welt. Vor allem aber noch gruseliger ist eigentlich, ich erfahre jetzt plötzlich überall, wo man das in der Welt kaufen kann. Freunde von mir, die an der deutschen Botschaft in Neu-Delhi waren, haben mir ein Exemplar auf Englisch geschickt. Ein weiblicher Offizier hat mir vor kurzem erzählt, sie war in Bosnien und da kann man es im Supermarkt auf Albanisch kaufen. Man kann es in Spanien kaufen. Ich habe es in einem modernen Antiquariat in Italien gesehen und zwar in zwei Bänden. Adolf Hitler, Mein Leben, also nicht als Mein Kampf, sehr geschickt getarnt. Also das Buch ist überall da.
Wird es eigentlich in Deutschland oder wurde es zumindest auch irgendwie unterm Ladentisch gehandelt und verkauft? Weiß man das?
Da gab es immer wieder Versuche, aber man muss sich vorstellen, früher war natürlich auch der Buchmarkt sehr, sehr viel überschaubarer. Und das muss man eigentlich der bayerischen Regierung schon zugutehalten. Also die haben eigentlich sehr entschieden auf solche Versuche reagiert und das Buch natürlich auch, wenn man so will, immer unter der Decke gehalten.
Wie viel Autobiografisches steht in Mein Kampf und wie viel davon ist vom Verfasser aufgehübscht?
Also zunächst mal, Mein Kampf ist natürlich angelegt als Autobiografie. Aufgehübscht ist sehr, sehr viel. Man muss sich vorstellen, als Hitler das 1924 angefangen hat zu schreiben, da stand er wirklich buchstäblich vor dem Nichts.
Mit 35 Jahren.
Mit 35 Jahren. Er hatte nichts gelernt. Sein Putsch war gescheitert. Er saß in der Festungshaft. Und das Interessante bei dem Mann ist, dass er es eigentlich versteht, sich selbst aus dem Sumpf rauszuziehen. Und er entwickelt da jetzt eine Autobiografie, die natürlich, also so eine Mischung aus Dichtung und Wahrheit, die natürlich dazu dient, sagen wir mal auch die Öffentlichkeit, die sich fragt, was ist das eigentlich für ein Mensch, der da diesen Putsch gemacht hat in München, den eigentlich, also sich selbst bekannt zu machen, aber die eben zweitens auch dazu dient, sozusagen in so einem autosuggestiven Verfahren eigentlich eine Lebensgeschichte zu erfinden, in der er möglichst gut wegkommt.
Wie beschreibt er sich selbst?
Als Genie. Als Genie, ja. Das muss man mit 35 Jahren, ein Mann, der eigentlich wirklich, also
nichts tut und nichts kann.
Das Einzige, was er eigentlich, oder naja gut, es gibt zwei Sachen. Das eine ist, dass er, sagen wir mal, den Ersten Weltkrieg durchgehalten hat. Und das andere ist eben, dass er diesen politischen Erfolg gehabt hat. Das sind so seine zwei Pfunde. Aber sonst hat er eigentlich nichts vorzuweisen. Aber das Interessante ist, also sag mal, jede dieser Kapitel, wo er sozusagen sein Leben schildert, es ist immer hart, es ist immer eine Prüfung, aber am Ende schafft er das. Ja. Und ja klar, und er glaubt wirklich an sein Genie und auch, dass er eigentlich der berufene Führer ist, Deutschland zu retten.
Wie viel von diesem Autobiografischen konnten Sie dann auch nachrecherchieren und in kommentierter Form auch korrigieren?
Sehr, sehr viel. Also das sind natürlich Phasen, über die wir eigentlich sehr wenig wissen, aber über die doch sehr, sehr viel geforscht worden ist. Also Brigitte Hamann oder Thomas Weber, Erster Weltkrieg. Und das ist eigentlich sehr interessant. Die haben ja praktisch Hitler eigentlich umstellt mit den Akten, mit den Zeitungen aus seiner Zeit. Und da kann man inzwischen doch relativ viel rekonstruieren. Und da wird natürlich auch deutlich, ja, wie erbärmlich dieses Leben war. Und Hitler war wirklich ein absolutes Nichts.
Und ein absoluter Einzelgänger, ein Misanthrop?
Ja, ja. Also er beschreibt es auch selber mal. Also es ist immer wieder ganz interessant. Also es gibt dann immer wieder so Momente, wo man so ein bisschen reinschaut und wo er auch selber also beschreibt, er hätte sich eher so zurückgezogen von der Öffentlichkeit und wollte mit anderen Leuten nichts zu tun haben. Ja, völlig, völlig isolierte Person.
Wenn wir über Mein Kampf sprechen, Hitler hat das geschrieben, zwei Bände waren es, Mitte der 20er Jahre.
Ja, ganz genau, ja.
Den ersten Band in der Festungshaft in Landsberg am Lech.
Angefangen, ja. 24, 25.
Ja. Zweiter Band dann wo geschrieben?
Sechsen auf dem Obersalzberg vor allem. Mhm. In Freiheit.
Und auch mit einem Sprung in ein deutlich besseres Leben, auch materiell gesehen?
Oh ja, oh ja. Also das ist ganz interessant. Es gibt da ein Dokument, wo er schon in Haft 1924 über den Kauf eines neuen Mercedes-Auto verhandelt. Mhm. Und dann sagt er so ganz rührend, einige tausend Reichsmark, das würde für ihn jetzt schon eine Rolle spielen. Also da geht es um den Kaufpreis und er verhandelt da so. Und ich meine, im Grunde genommen ist es eine einzige Schande, wie gut es der Mann in Haft hatte.
Ja. Hatte der überhaupt einen Führerschein?
Der ist schon selber gefahren, der hatte immer einen Fahrer. Aber Hitler war, das ist ganz interessant, Hitler war von Technik, von Autos fasziniert. Das ist ein europäisches Phänomen, auch bei Mussolini, auch im Kommunismus. Also sozusagen der neue Mensch, die neue Zeit und auch sozusagen diese neuen technischen Möglichkeiten. Davon waren die Leute berauscht.
Hat Hitler mit Mein Kampf viel Geld verdient?
Hitler hat mit Mein Kampf Unsummen verdient. Was aber, glaube ich, noch wichtiger war, Hitler hat auch in wirtschaftlicher Hinsicht mit Mein Kampf zu einer Identität gefunden. Also seitdem hat er sich als Schriftsteller bezeichnet und es war natürlich in München, der Stadt der Künste, der Stadt der Verlage, war das nicht schlecht.
Und nicht nur in München, auch in anderen Standesämtern in Deutschland. Ab den 30er Jahren irgendwann wurde nicht mehr die Bibel verschenkt, sondern...
Genau, Mein Kampf, genau. Und das ist sehr interessant, da gab es dann auch während des Dritten Reiches große Auseinandersetzungen zwischen dem ER-Verlag, also dem Nazi-Verlag und den einzelnen Städten. Es gab Städte, die sich erfolgreich gewehrt haben, übrigens auch München, weil sie das einfach nicht finanzieren wollten. Andere Städte waren, da in einer weniger guten Situation, mussten das kaufen. Und Hitler ist natürlich mehrfacher Millionär mit dem Buch geworden.
Warum gab, oder möglicherweise gab es ja auch in späteren Jahren Versuche, sozusagen einen dritten Band zu erstellen? Oder war das Mitteilungsbedürfnis von Hitler, was die Lektüre oder das Verfassen von Schriftlichem angeht, damit erledigt?
Es gibt, wenn man so will, ein drittes Buch oder einen dritten Band. Seltsamerweise heißt es in der Forschung das zweite Buch, weil einfach der Band 1 und Band 2 zu einem Band dann verschmolzen worden sind. Das Interessante ist aber, dass Hitler dieses Buch nicht mehr publiziert hat. Mhm. Ich würde sagen, stilistisch und inhaltlich ist es eigentlich, also jetzt in großen Anführungszeichen, sein klügstes Werk. Es geht da sehr stark um Außenpolitik.
Wann geschrieben?
1928.
Okay.
Aber der Punkt ist, Hitler war, also die Themen waren ihm schon zu heiß. Also da geht es wirklich um strategische Planspiele, was er machen würde, wenn er an die Macht kommt. Und das wollte er dann doch nicht publizieren.
Mein Kampf gab es in vielen deutschen Haushalten nach dem Krieg, haben alle gesagt, niemand hat es gelesen. Glaubhaft?
Also das ist eine der ganz zentralen Fragen, die dieses Buch aufwirft. Früher natürlich, klar, jeder hat gesagt, man hat es nicht gelesen. Und wenn man es anfängt zu lesen, dann wirkt es auch glaubhaft. Dann, wie immer, die Forschung ist ja sozusagen dialektisch, hat dann gesagt, nein, also es sind doch hohe Auflagen, hohe Ausleihzahlen und so weiter. Jetzt wissen wir, es gibt eine Untersuchung der US Army und es hat etwa 20% der Leute haben es wirklich gelesen.
Sie sind, Herr Hartmann, ein Kind des Landes, insofern geboren in Heidelberg?
In Heidelberg, jawohl.
Dann groß geworden in Tübingen?
In Tübingen, ja.
Studium in Tübingen?
Auch, ja.
Auch heißt wo noch?
Ja, in Köln und in Freiburg. Also okay. Von daher wirklich geprägt durch Baden-Württemberg.
Durch Baden-Württemberg. Ansonsten dann München als der Ort, an dem Sie schon lange leben und arbeiten?
Ja, also die beruflichen Stationen waren Bonn, Potsdam und jetzt München. Und München bin ich schon sehr lang und auch mit der Stadt sehr, sehr verbunden.
Sie haben promoviert über einen Generaloberst, den vermutlich nicht so viele Menschen kennen, Franz Halder. Was war das für einer und warum haben Sie sich den ausgeguckt?
Also der Franz Halder, das war ein ganz wichtiger Mann für die Geschichte des Dritten Reiches. Das war im Grunde genommen der, der Hitlers Eroberungsabsichten militärisch umgesetzt hat. Und jetzt wird es noch komplizierter und das ist ja die Geschichte sehr oft. Er hat auch mit dem deutschen Widerstand geliebäugelt und hat das Kriegsende im Konzentrationslager erlebt. Wäre auch beinahe umgekommen. Aha. Und das ist natürlich eine ganz seltsame Spannung, die diese Biografie durchzieht. Und das hat mich gereizt, diese Spannung mal aufzulösen und zu erklären.
Wie ging es mit diesem Mann nach dem Krieg weiter?
Der hatte Glück. Der wurde nicht in Nürnberg angeklagt, wie sein Kamerad Jodl, der dann auch hingerichtet wurde. Im Gegenteil, er war ein Freund der Amerikaner. Da gab es eine Historical Division. Und die hat praktisch dieses ganze Wissen, was die deutsche Armee im Zweiten Weltkrieg erworben hat, verfügbar gemacht für die Amerikaner. Also die ganz simple Frage, wie kommt der deutsche Schäferhund nach Vietnam, erklärt sich durch die Arbeit, die Halder für die Amerikaner gemacht hat.
Sie haben sich auch wissenschaftlich intensiv mit der Wehrmacht beschäftigt. Es gab ja zumindest, weiß nicht, bis in die 70er, 80er Jahre die These, also die SS, das waren die Bösen und die Wehrmacht, das waren die Guten, die anständigen Deutschen. Mhm. Eine Unterscheidung, die nicht richtig war, oder?
Natürlich nicht. Ich meine, diese ganze Debatte ist ausgelöst worden durch die Wehrmachtsausstellung ab 1995. Ich meine, es war wie so oft, diese Ausstellung war zunächst sehr radikal und die wurde ja dann auch revidiert. Ich denke auch durch die Diskussion, die durch uns entstanden sind, dass die Wehrmacht als Institution an vielen Verbrechen beteiligt war, das ist gar keine Frage. Die entscheidende Frage war eigentlich, wie groß war der Anteil, sozusagen unserer Väter, Großväter. Ich glaube immer noch, dass der Anteil quantitativ gesehen relativ klein war. Aber
was
natürlich
heißt das?
In Prozent kann man das nicht ausdrücken. Mhm. Aber sagen wir mal, es gab natürlich einige Brennpunkte. Kriegsgefangenenlager, Partisanenkrieg, Belagerung von Leningrad, wo eben ganz normale Männer zu Tätern geworden sind. Und ich habe auch ein großes Buch drüber geschrieben und das hat mich natürlich sehr geprägt. Das war eine sehr, sehr intensive Beschäftigung mit den Abgründen des Krieges.
Wie sah Ihr wissenschaftlicher Beitrag zum Film Der Untergang aus?
Also das war, diese Beratung, das war eine faszinierende Erfahrung und ich war eigentlich tagelang am Set und habe halt
Bavaria München
und habe geschaut, dass alles stimmt, habe mit den Schauspielern gesprochen, was sie zu tun haben, habe den Regisseur beraten und ich bin eigentlich kein so ein ehrgeiziger Mensch, aber in der Situation, also es gibt ja da so Art so Ringe um den Regisseur und dass man an ihn rankommt. Und da bin ich plötzlich ganz ehrgeizig geworden, weil ich das so faszinierend fand. Und da wollte ich auch wirklich also ihn beraten. Und ich denke, das Ergebnis kann sich auch, glaube ich, wirklich sehen lassen. Also ich finde den Film nach wie vor wahnsinnig beeindruckend. Und ich denke, er erklärt auch sehr, sehr viel über diese Zeit.
Wie haben Sie Bruno Ganz als Hitler erlebt?
Also sehr, sehr beeindruckend. Man hat gemerkt damals, das war also eine irrsinnige Spannung, die in dem Mann war und die ist eigentlich erst dann abgefallen, als der Dreh zu Ende war.
Und davor, klarerweise, da kommt man nicht irgendwie fröhlich, gut gelaunt an den Set und verwandelt sich in der Maske in Adolf Hitler und dann gibt's bei Drehende wieder die Verwandlung zurück?
Nee. Ich meine, er hat ja damals auch diesen berüchtigten Schnurrbart getragen und wie schon gesagt, er hat gewusst, dieser Film hängt, also sozusagen
total an ihm.
Basiert total auf ihn.
Wenn der ausfällt, wäre der Film tot gewesen.
Auf jeden Fall. Und er ist dann auch wirklich, also er hat sich wirklich in Hitler verwandelt und ist dann auch so gebeugt, auch immer durch die Requisiten geschlürft und man durfte ihn nicht ansprechen.
Waren viele große Schauspieler dabei, Heino Ferch, Ulrich Matthes hat Goebbels gespielt, genau. Corinna Harfuch,
Magda Goebbels.
Magda Goebbels. Ja. Und ja.
Es waren praktisch die ganze, würde ich sagen, schon die Elite der deutschen Schauspieler damals dabei. Und es war eigentlich auch eine Ehre, bei diesem Projekt mitwirken zu können.
Es hat in den Feuilletons zum Teil heftige Kritik an diesem Film gegeben. Der Tenor war, wenn ich es richtig zusammenfassen kann, Hitler würde allzu freundlich und allzu menschlich gezeigt werden. Eine Kritik, die Sie nachvollziehen können ein Stück weit?
Ich kann es schon nachvollziehen, aber ich denke halt immer, ich meine, das vergessen halt viele Menschen. Hitler war auch ein Mensch. Hitler war einer von uns. Hitler war, wie Thomas Mann mal gesagt hat, Bruder Hitler. Und es ist natürlich keine so schöne Vorstellung, dass der uns eigentlich sehr, sehr ähnlich ist. Und auch, dass die, die damals auf ihn reingefallen sind, dass die uns auch sehr ähnlich sind. Mhm. Und ich meine, es gibt ja immer so diese Tendenz, sich zu distanzieren, entweder Hitler als Dämon oder Hitler als Kasper. Ich finde beides absolut indiskutabel. Und jedes Mal, wenn ich mich mit Geschichte beschäftige, stelle ich mir auch immer die Frage, was hätte ich getan? Oder Geschichte ist ja immer das Fremde, aber es sind immer wir, die in der Geschichte agieren.
Vielleicht kann man es auch so sagen, also wenn jemand so eine Faszination auf so viele Menschen ausübt oder ausgeübt hat, dann kann er nicht einfach nur ein Monster gewesen sein.
Hitler war in seinem Umfeld, in seinem direkten Umfeld sehr, sehr freundlich, sehr, sehr nett, sehr, sehr gewinnend. Das war dieser österreichische KOK-Charme. Und es zeigt natürlich auch der Film. Der Film zeigt natürlich auch die Perspektive seines persönlichen Umfelds und erklärt natürlich auch, wie das funktioniert hat. Für mich ist aber ein Punkt eigentlich an diesem Film ganz, ganz wichtig. Es zeigt eigentlich das Ende, den Tod eines Menschen, der den Tod millionenfach über die Welt gebracht hat. Und ich denke, das macht diesen Film so wahnsinnig wichtig und spannend.
Wir haben Sie, um das nochmal zu sagen, eingeladen, weil ab dem 1. Januar 2016 Hitlers Mein Kampf, bislang verboten, verkauft werden darf. Jedenfalls als editierte und kommentierte Neuauflage. Und für diese Neuauflage sind Sie zuständig. Ein SWR1-Hörerin schreibt uns per Mail, er hätte in dieses Buch reingeguckt vor ein paar Jahren. Es sei derart verschwurbelt formuliert, dass er es für sich selber als unlesbar empfunden hat.
Ja, da würde ich sagen, jein. Also Hitler war natürlich alles andere als ein professioneller Schriftsteller. Ich meine, das ist das Erstlingswerk eines Mannes, der wirklich überhaupt nichts gelernt hat und der ein völlig verschrobenes Weltbild hat.
Auch ein verschrobenes Deutsch geschrieben hat?
Ja, fürchterlich, ganz schrecklich. Aber das ist natürlich auch eine Stillage, die uns völlig fremd geworden ist. Also das ist mal das Erste. Der zweite Punkt ist, da sind ganz, ganz viele Anspielungen drin, die wir heute nicht mehr verstehen und die wir natürlich auch alle entschlüsseln. Mhm. Hitler war damals in einer schwierigen Lage. Der war von der Ausweisung bedroht, vom Redeverbot bedroht. Und der hat sich trotz allem völkischen, antisemitischen Geschreis, hat er sich bei manchen Sachen doch zurückgehalten.
Ist da auch viel falsches Pathos drin in diesem Text?
Ah, das ist nur falsches Pathos. Mhm. Also und uns ist ja heutzutage Pathos ganz fremd geworden. Also Pathos muss ja für sich genommen nicht schlecht sein, aber wie es da herkommt, schrecklich. Mhm. Und also man kann es wirklich heutzutage am Stück sowieso kaum lesen.
Geschrieben ist es, um das auch nochmal zu sagen, Mitte der 20er Jahre, was dann in der Folge in den 30er und vor allem in den 40er Jahren passiert ist, ist da irgendwas davon quasi angekündigt worden in dem Text, der Anschluss Österreichs beispielsweise?
Das ist natürlich die zentrale Frage der Forschung. Also wie weit ist es sozusagen schon ein ganz konkretes Regierungsprogramm? Und da muss man schon sagen, und das ist an sich schon auch sehr eindrucksvoll, Hitler verwirklicht von dem, was er da schreibt, relativ viel. Mhm. Und es spricht natürlich auch für die Konsequenz seines Handelns, aber natürlich auch für die Leichtgläubigkeit seiner Anhänger. Mhm. Weil ich glaube, die wenigsten, die es damals gelesen haben, haben gedacht, dass es so ernst mal werden wird. Mhm.
Ansonsten gibt es, glaube ich, in diesem Buch auch jede Menge Verschwörungstheorien. Mhm. Auf eine bin ich jetzt in Vorbereitung der Sendung gestoßen, wonach die Juden die Prostitution in Deutschland gefördert haben, damit die deutschen Arier Syphilis kriegen.
Mhm, mhm. Dieses Buch ist durchsetzt mit Verschwörungstheorien und man kann sich das heutzutage kaum noch vorstellen, aber das sind damals wirklich Ideologen, die denken, dass es da praktisch so ein jüdisches Zentrum gibt, was die Welt beherrschen und ausbeuten und zugrunde richten will. Und sozusagen alle Übel dieser Welt werden auf die Juden zurückgeführt. Und das klingt alles sehr, sehr fremd, aber man darf nicht vergessen, auch heutzutage sind sehr, sehr viele Verschwörungstheorien unterwegs.
Wir sprechen über Mein Kampf, ein Buch, das Hitler Mitte der 20er Jahre geschrieben hat, das jetzt in von Ihnen editierter Neuauflage im kommenden Jahr rauskommen wird. Kündigt Hitler in Mein Kampf die Vernichtung der Juden an?
Ja, das kündigt er an. Es gibt diese eine berüchtigte Passage, wo er schon vom Einsatz von Giftgas spricht. Also mit Blick auf den Ersten Weltkrieg. Mhm. Aber er schreibt, also etwa 10.000 bis 15.000 dieser hebräischen Volksverderber hätte man unter Giftgas setzen sollen. Das ist natürlich keine Vorwegnahme von Auschwitz. Mhm. Aber was deutlich wird, der Mann möchte die Juden vernichten und er möchte sie in großer Zahl vernichten.
Begründet Hitler diese Ankündigung, jüdische Mitmenschen zu ermorden?
Er begründet es permanent. Also für ihn ist, man kann es heutzutage kaum noch nachvollziehen, aber diese Antisemiten, und da ist Hitler nicht der Einzige, das ist eine relativ große Szene, gerade auch in Deutschland, aber auch überall in der Welt, das darf man auch nicht vergessen, die haben die Vorstellung, die Juden sind das personifizierte Böse. Also so wie die Kommunisten damals gesagt haben, der Kapitalismus sind es bei den Rechten die Juden, und da ist die Vorstellung, wenn die ausgelöscht werden, dann beginnt das goldene Zeitalter.
Spricht Hitler auch in Mein Kampf über die Bolschewisten? Weil später gibt es ja diesen Begriff der jüdisch-bolschewistischen Weltverschwörung.
Die Bolschewisten sind für Hitler auch ein Feindbild, wobei das Abstruse, und da wird eigentlich auch schon deutlich, wie wahnwitzig eigentlich diese Vorstellungen sind, die Juden sind auch gleichzeitig die Kapitalisten. Mhm. Für ihn sind es einfach verschiedene Masken, unter denen die mit denen die Juden agieren.
Mhm. Mit welcher Sequenz endet Mein Kampf?
Mit welcher Sequenz endet Mein Kampf? Sozusagen mit der Beschwörung sozusagen des Antisemitismus.
Mit welchem Cover werden Sie im kommenden Jahr mit Mein Kampf rausgehen?
Ein möglichst neutrales, graues Cover. Unser Institut, es ist auch grauer Beton. Und es, also sozusagen vom Äußeren, soll diese Edition so nüchtern wie möglich sein.
Mhm.
Wir haben auch ein extra Layout entwickelt, was sehr, sehr lesefreundlich ist und was auch die Möglichkeit gibt, sozusagen diese vielen Fußnoten angenehm zu lesen.
Was erhoffen Sie sich mit dem Erscheinen des Buches?
Dass dieser verdammte Mythos, der Mein Kampf ja noch immer ist, dass der endlich mal zu Ende ist.
Ich bedanke mich, dass Sie bei uns waren.
Eins gehört.